Abschnitt 2.5. Die kognitive Theorie Jean Piagets. Während bei Anforderungsbewältigungskonzepten der Schwerpunkt auf den Aufbau eines Bewältigungspotenzials im Entwicklungsverlauf gesetzt ist, liegt er in der Theorie Piagets im Wesentlichen auf der kognitiven Entwicklung. Die Entwicklungstheorie Piagets gehört sicherlich zu den einflussreichsten entwicklungspsychologischen Theorien der letzten Jahrzehnte und soll daher hier ausführlicher dargestellt werden. Hierzu auch Scharlau 2007 und Miller 2011. Akkommodation und Assimilation. Ein zentraler Begriff der Theorie Piagets ist in dem Begriff des Schemas zu sehen. Ein Schema ist definiert als eine kognitive Denkeinheit zur Verarbeitung von Informationen. Schemata dienen der Einordnung eingehender Informationen sowie der Verbindung von eingehender und ausgehender Informationen, sind hierarchisch organisiert und aus Erfahrung aufgebaut. So können beispielsweise mit dem Schema Ball verschiedene ballförmige Gegenstände eingeordnet werden, während das Greifschema genutzt werden kann, um nach einem Ball zu greifen. Definition: Wenn Sachverhalte mit Hilfe von vorhandenen Schemata eingeordnet werden, so spricht man von einer Assimilation. Wenn dagegen eine Diskrepanz zwischen dem einzuordneten Sachverhalt und den vorhandenen Schemata wahrgenommen wird, ist eine Anpassung der vorhandenen Schemata notwendig. Akkommodation. Definition Ende. Beispiel: Emma ist 1,5 Jahre alt und liebt es, mit Bällen jeglicher Art zu spielen. Sie rollt sie umher oder wirft sie sich mit ihren größeren Geschwistern zu. Eines Tages erblickt sie einen neuen Ball in der Küche, mit dem sie zuvor noch nie gespielt hat. Als Emma den Ball vom Tisch nimmt und ihn auf den Boden wirft, stellt sie fest, dass der Ball am Boden liegen bleibt und nicht hüpft. Da betritt Emmas Mutter den Raum. »Emma, das ist eine Orange. Die ist nicht zum Spielen.« Die Mutter schält die Orange vor Emmas Augen und gibt ihr ein Stück zum Probieren. Emma hat nun erkannt, dass nicht alle runden Objekte Bälle sind. Sie muss also ein neues Schema für Orangen entwickeln und diese künftig von Bällen zum Spielen differenzieren. Beispiel Ende. Der Assimilations-Akkommodationsprozess beginnt üblicherweise mit dem Versuch zu assimilieren. Es folgt gegebenenfalls die Wahrnehmung von Widersprüchen, wenn ein Sachverhalt sich offenbar nicht eindeutig mit den vorhandenen Schemata einordnen lässt oder wenn er sich in mehrere Schemata einordnen lässt und dadurch Widersprüche entstehen. Im Anschluss kommt es gegebenenfalls zu einer Akkommodationsleistung, indem vorhandene Schemata verändert werden. Dies bedeutet in der Regel gleichzeitig, dass ein Entwicklungsfortschritt stattgefunden hat und dass die ursprünglich vorhandenen Widersprüche nun aufgehoben sind. Es entstehen dadurch im Laufe der Entwicklung zunehmend komplexere Organisationsstrukturen. Wenn Widersprüche innerhalb der Strukturen oder zwischen Struktur und Umgebung auftreten, spricht man auch von einem Disequilibrium, das durch die Verbesserung der Strukturen wieder aufgehoben wird. Equilibrium. Durch kontinuierliche Verbesserungen kommt es zu einer zunehmenden Adaption an die Umgebung. Die Adaption erfolgt dadurch, dass Rückmeldungsprozesse auftreten, die zur Korrektur von fehlerhaften Einordnungsversuchen in Schemata beitragen. Man denke beispielsweise an die Eltern, die ihrem Kind erklären, dass der sichelförmige Gegenstand am Firmament, den das Kind soeben als Banane bezeichnet hat, in Wirklichkeit der Mond ist. Entwicklungsstufen. Betrachtet man die kontinuierlichen Assimilations- und Akkommodationsprozesse und die dadurch resultierende zunehmende Organisation und Adaption, könnte man zu der Vermutung gelangen, dass Piaget von einem kontinuierlichen Entwicklungsverlauf ausgeht. Tatsächlich postuliert er jedoch einen diskontinuierlichen Entwicklungsverlauf mit 4 Entwicklungsstufen. Die Annahme einer Stufenabfolge ergibt sich vor allem durch die Veränderung zentraler Denkstrukturen, die eine Vielzahl von Reorganisationen mit sich bringt. Es lassen sich dabei vier Entwicklungsphasen unterscheiden, die in Tabelle 2.4 im gedruckten Buch zusammengestellt sind. Die Altersangaben sind dabei lediglich als Orientierungshinweise zu verstehen, da sich die Entwicklungsgeschwindigkeiten von Kindern unterscheiden können. Die Stufen können dementsprechend unterschiedlich schnell durchlaufen werden, können aber nicht übersprungen werden. Dies liegt daran, dass die späteren Entwicklungsstufen jeweils die Entwicklungsschritte aus den früheren Stufen logisch voraussetzen. Sensomotorische Entwicklungsphase. Betrachtet man zunächst die sensomotorische Entwicklungsphase, so besteht der Entwicklungstrend allgemein darin, dass die zunächst äußeren Handlungen zunehmend verinnerlicht werden. Für die Handlungen werden kognitive Schemata gebildet, die zunehmend unabhängig von der tatsächlichen Handlung werden. Später kann mit den Schemata operiert werden, ohne dass die Handlung stattfinden muss. Dadurch wird verinnerlichtes Handeln möglich. Die einzelnen Entwicklungsabfolgen in der sensomotorischen Entwicklungsstufe sind im Detail in Tabelle 2.5 des gedruckten Buches zusammengestellt. Die Bedeutung kognitiver Schemata lässt sich nicht nur bei der Motorik, sondern auch bei der Sensorik, Wahrnehmung, zeigen. Solange kein Schema für einen Gegenstand vorliegt, ist der Gegenstand nicht mehr existent, sobald er aus dem Blickfeld verschwunden ist. Es liegt noch keine Objektpermanenz vor. Wenn man beispielsweise vor den Augen eines Kindes im Alter von bis zu 4 Monaten ein Objekt, zum Beispiel ein Stofftier, unter einer Decke verschwinden lässt, zeigt das Kind in der Regel kein Suchverhalten, um das Stofftier wiederzuerlangen. Es verfolgt das Stofftier zwar bis zu seinem Verschwinden mit den Augen, aber danach beginnt es mit neuen Handlungen, ohne nach dem Tier zu suchen. Es sieht also so aus, als ob die Objekte für das Kind verschwunden sind, wenn es sie nicht mehr sieht. Dies wird als Hinweis darauf interpretiert, dass das Kind noch keine Schemata entwickelt hat, um ein Objekt über längere Zeiträume hinweg kognitiv zu repräsentieren. Im Alter von 4 bis 8 Monaten zeigen sich erste Ansätze von Suchverhalten. Das Kind sucht aber nicht mehr, wenn es das versteckte Objekt nicht gleich findet. Schwierigkeiten bereiten dem Kind auch teilverdeckte Objekte, zum Beispiel ein Elefant, der nur teilweise zu erkennen ist. Im Alter von 8 bis 12 Monaten werden auch teilverdeckte Objekte erkannt und aufgedeckt. Wenn ein Gegenstand nacheinander unter mehreren Objekten versteckt wird, erfolgt kein systematisches Suchen. In der Regel sucht das Kind das Objekt dort, wo es zuerst versteckt wurde. Dieses Phänomen wird auch als A-non-B-Suchfehler bezeichnet. Erst ab einem Alter von ca. 12 Monaten findet ein systematischeres Suchen nach dem versteckten Objekt statt. Am Ende der sensomotorischen Periode sind sowohl für die Motorik als auch für die Sensorik Schemata aufgebaut, die zum einen die Steuerung und Koordinierung der Motorik erleichtern und zum anderen die Orientierung in der Umgebung verbessern. Ursprünglich, auf der Basis der Reflexe, sind zunehmend komplexere sensomotorische Handlungsmuster entstanden. Die Handlungsmuster sind mit sprachlichen und gestischen Symbolen verknüpft. Die Verknüpfung mit dem sprachlichen Symbolsystem ermöglicht ein Denken, das nicht mehr an Handlungen gebunden ist. Das Denken wird dadurch erheblich effektiver und flexibler. Da dadurch ganz neue Qualitäten des Denkens erreicht werden, markiert dieser Übergang einen qualitativen Sprung, der nach Piaget dazu berechtigt, von einer neuen Entwicklungsphase zu sprechen. Nach der sensomotorischen Phase folgt nun also die präoperationale Entwicklungsphase. Präoperationale Entwicklungsphase. In der präoperationalen Entwicklungsphase ist das Kind zwar zu sprachlich-symbolischen Operationen in der Lage, es bleibt jedoch noch eng an die konkret wahrnehmbare Umgebung und an die eigenen Handlungen gebunden. Es gibt nach Piaget eine Reihe von weiteren Kennzeichen, die ein präoperationales Denken charakterisieren. Dazu gehören Egozentrismus des Denkens, statisches, wenig prozesshaftes Denken und unzureichende Beachtung mehrerer Dimensionen. Egozentrismus des Denkens. Es fällt dem Kind schwer, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen und einen Sachverhalt aus einer fremden Perspektive zu betrachten. Prototypisch deutlich wird dies an dem klassischen Drei-Berge-Versuch von Piaget und In Helder von 1956. Hier wird ein Kind vor einem Tisch platziert, auf dem eine Gebirgslandschaft mit drei größeren Bergen aufgebaut ist. An der anderen Seite des Tisches sitzt eine Puppe oder auch eine andere Person. Das Kind soll nun die Gebirgslandschaft aus der Sicht der Puppe beschreiben. Ein Kind der präoperationalen Entwicklungsphase beginnt nun typischerweise die Szenerie aus seiner eigenen Sicht zu beschreiben, ohne zu berücksichtigen, dass die Puppe ja etwas anderes sieht. Durch den Egozentrismus des Denkens fällt es einem jüngeren Kind schwer, ein kognitives Verständnis für die Intentionen und Wünsche anderer Personen aufzubringen und sie mit seinen eigenen Intentionen und Wünschen in Einklang zu bringen. Dies zeigt sich auch in Gesprächen jüngerer Kinder untereinander, die häufig dadurch charakterisiert sind, dass die einzelnen Redebeiträge nicht aufeinander bezogen sind. Viele Untersuchungen zur Perspektivübernahmefähigkeit jüngerer Kinder zeigen allerdings, dass eine starke Abhängigkeit von der Schwierigkeit der Aufgabenstellung besteht. So impliziert der Drei-Berge-Versuch bereits eine recht anspruchsvolle Aufgabenstellung. Nimmt man beispielsweise stattdessen ein Bilderbuch mit einem Löwen auf der Vorderseite und einem Elefanten auf der Rückseite, kann selbst ein 3- bis 4-jähriges Kind häufig sowohl sagen, was es selbst sieht, als auch das, was eine gegenübersitzende Person auf der Rückseite des Bilderbuches sieht. Bei der Frage nach dem Alter, in dem ein Kind zur Perspektivübernahme in der Lage ist, spielt also offenbar die Aufgabenschwierigkeit eine entscheidende Rolle. Statisches, wenig prozesshaftes Denken. Das Denken in der präoperationalen Entwicklungsphase ist vielfach auf den augenblicklichen Zustand gerichtet, während das prozesshafte Denken noch wenig ausgeprägt ist. Dies lässt sich gut an Aufgaben zur Mengenerhaltung demonstrieren. Man kann beispielsweise einem Kind 2 exakt gleiche Knetgummikugeln zeigen und das Kind zur Sicherheit zunächst fragen, welche der beiden Kugeln mehr Knetgummi enthält. Nachdem das Kind bestätigt hat, dass beide Kugeln gleich sind, rollt man eine der beiden Kugeln, bis ein wurstförmiger Zustand erreicht ist. Auf die Frage, ob beide Formen nun gleich viel Knetgummi enthalten, sagt ein Kind in der präoperationalen Phase typischerweise, dass das wurstförmig gerollte Knetgummi mehr Knetgummimasse enthält, weil es länger erscheint. Es orientiert sich also an dem aktuellen Zustand und kann sich nicht vorstellen, dass man den Verformungsprozess ja rückgängig machen könnte und dann wieder die gleich großen Kugeln entstehen würden. Man spricht von einer mangelnden Fähigkeit zu reversiblem Denken. Sehen Sie dazu auch das Webvideo Experimente zur Mengenerhaltung auf www.lehrbuch-psychologie.de sowie den folgenden Exkurs Aufgaben zum Problem der Mengenerhaltung. Exkurs: Aufgaben zum Problem der Mengenerhaltung. Es gibt eine Vielzahl ähnlicher Aufgaben, die sich ebenfalls auf das Phänomen der Mengenerhaltung beziehen. So kann man einem Kind 2 gleiche Wassergläser mit gleich hohem Flüssigkeitsstand zeigen und danach vor den Augen des Kindes eines der Gläser in ein breiteres Glas umfüllen. Das Kind in der präoperationalen Entwicklungsphase wird nun sagen, dass das hohe, schmale Glas mehr Flüssigkeit enthält. Siehe Abbildung 2.4 im gedruckten Buch. Ähnliches gilt, wenn 2 Reihen mit jeweils 10 Knöpfen untereinander vor einem Kind auf einem Tisch gelegt werden. Das Kind wird bestätigen, dass beide Reihen gleich viele Knöpfe enthalten. Legt man nun vor den Augen des Kindes bei einer der beiden Reihen die Knöpfe weiter auseinander als bei der anderen Reihe, ändert sich das Urteil. Das Kind in der präoperationalen Entwicklungsstufe wird typischerweise zu der Einschätzung gelangen, dass die Reihe, bei der die Knöpfe weiter auseinander liegen, mehr Knöpfe enthält. Allgemein zeigen diese Urteile, dass eine Zentrierung auf den aktuellen Zustand stattfindet, dass jedoch Schwierigkeiten bestehen, den Prozess gedanklich rückgängig zu machen und sich vorzustellen, dass der aktuelle Zustand in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden könnte. Dass Zustände nicht ineinander überführt werden, hängt mit einer Reihe weiterer Denkcharakteristika in diesem Entwicklungsabschnitt zusammen. So fällt es dadurch weiterhin schwer, Ursache-Wirkungsketten zu verstehen, deren Verständnis ja ebenfalls ein prozesshaftes Denken verlangt. Exkurs Ende. Unzureichende Beachtung mehrerer Dimensionen. Kinder der präoperationalen Entwicklungsphase zentrieren häufig auf nur eine Dimension, auch wenn die Aufgabe, mit der sie konfrontiert sind, eine Beachtung mehrerer Dimensionen verlangt. So hat sich vielfach gezeigt, dass Kinder in diesem Entwicklungsabschnitt bei Flächeneinschätzungsaufgaben entweder nur auf die Höhe oder nur auf die Breite zentrieren, dass sie jedoch nicht beide Dimensionen in ihrem Urteil berücksichtigen. Siehe dazu Lohaus und Trautner 1989. Auch bei multiplen Klassifikationen zeigt sich dieses Phänomen. Bei diesem Aufgabentyp geht es darum, Gegenstände gleichzeitig nach mehreren Kriterien zu sortieren, zum Beispiel nach Farbe und Form. In der präoperationalen Entwicklungsphase gelingt es den Kindern häufig nur, eines der beiden Kriterien zu beachten. Ähnliches gilt für die multiple Seration, bei der Rangfolgen nach verschiedenen Gesichtspunkten erstellt werden sollen. Zum Beispiel Ordnung von Gefäßen nach Höhe und Breite. Weiterhin bestehen dadurch Probleme bei Klasseninklusionsaufgaben. Hier geht es um die Erkenntnis, dass es Teilmengen innerhalb von Klassen gibt, zum Beispiel eine Teilmenge von Tulpen innerhalb der Klasse der Blumen. Typischerweise wird den Kindern dazu ein Strauß mit Blumen gezeigt, der überwiegend, aber nicht vollständig, aus Tulpen besteht. Die Frage an die Kinder lautet, ob der Strauß mehr Tulpen oder mehr Blumen enthält. Viele Kinder der präoperationalen Entwicklungsstufe zentrieren auf die größere Teilmenge der Tulpen und übersehen dabei die Gesamtmenge der Blumen. Das Grundproblem der präoperationalen Entwicklungsstufe ist, verallgemeinert, in der Zentrierung auf eine Dimension, eine Perspektive, einen Zustand etc. zu sehen. Dies äußert sich in unterschiedlichen Denkbegrenztheiten und lässt sich beim Egozentrismus, beim statischen Denken und bei der mangelnden Beachtung mehrerer Dimensionen beobachten. Der Übergang zum mehrdimensionalen Denken ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, da er eine weitere Flexibilisierung des Denkens ermöglicht. Dies ist der entscheidende Entwicklungsschritt, der den Übergang zum konkret operationalen Denken markiert. Konkret operationale Entwicklungsphase. In der konkret operationalen Entwicklungsstufe findet eine Ablösung der Denkoperationen von den beobachteten Abläufen statt. Aber die Denkoperationen sind noch immer auf konkrete Handlungen und Wahrnehmungen bezogen und die Abstraktionsfähigkeit ist dementsprechend noch immer gering. Die Fähigkeit zur Perspektivübernahme entwickelt sich, sodass zunehmend die Wünsche und Intentionen anderer Personen berücksichtigt werden können. Die Perspektivübernahmefähigkeit bleibt jedoch auf konkrete Personen bezogen und bezieht sich beispielsweise noch nicht auf abstrakte Perspektiven, wie beispielsweise die gesamtgesellschaftliche Perspektive. Das prozesshafte Denken entwickelt sich in zunehmendem Maße. Und dadurch ist beispielsweise die Lösung von Mengenerhaltungsaufgaben in diesem Entwicklungsabschnitt kein Problem mehr. Aufbauend auf Klassifikations- und Serationsfähigkeiten entwickelt sich die Fähigkeit zu logischen und arithmetischen Operationen. Es entstehen weiterhin zunehmende Kompetenzen zur Planung von Handlungsabläufen und zur Koordinierung von Handlungen. Durch die Perspektivübernahmefähigkeit auch die Kompetenz zur Koordinierung eigener Handlungen mit den Handlungen anderer. Die Kinder werden dabei durch ihre zunehmende Fähigkeit zu Operationen in Raum und Zeit unterstützt. Allgemein lässt sich sagen, dass eine größere Beweglichkeit des Denkens entsteht und dass ein Operieren mit mehreren Schemata simultan ermöglicht wird. Dadurch kommt es zu einem komplexeren Denken, das aber noch an konkrete Abläufe gebunden ist. Die zunehmende Lösung von konkreten Abläufen im nächsten Entwicklungsschritt erhöht ein weiteres Mal die realisierbare Flexibilität des Denkens und markiert dadurch den Übergang in die formal-operationale Entwicklungsphase. Formal-operationale Entwicklungsphase. Die formal-operationale Entwicklungsphase ist durch ein zunehmend abstrakteres Denken gekennzeichnet. Dies zeigt sich unter anderem in einem zunehmend systematischen Denken nach formal-logischen Regeln. Dies lässt sich beispielsweise gut an dem klassischen Pendelversuch von Inhelder und Piaget 1958 demonstrieren. Kinder und Jugendliche der konkret operationalen und der formal operationalen Entwicklungsstufe werden in diesem Versuch mit einem Pendel konfrontiert und sollen den Einfluss von Pendellänge und Pendelgewicht auf die Pendelfrequenz bestimmen. Die Frage ist, ob Pendellänge, Pendelgewicht oder beide gemeinsam einen Einfluss auf die Pendelfrequenz haben. Hier zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche der formal-operationalen Entwicklungsstufe systematisch alle Kombinationen durchprobieren, zum Beispiel indem die Pendellänge variiert wird, während das Pendelgewicht konstant gehalten wird, wohingegen in der konkret-operationalen Entwicklungsstufe ein deutlich weniger systematisches Vorgehen zu beobachten ist. Dementsprechend fällt es Kindern und Jugendlichen der formal-operationalen Entwicklungsstufe zunehmend leichter, mit abstrakten Symbolen, zum Beispiel Buchstaben anstelle von konkreten Zahlen, zu operieren, zum Beispiel bei mathematischen Aufgaben. Weiterhin können bei Planungsaufgaben Alternativen hypothetisch durchdacht werden, von denen dann eine Alternative nach systematischer Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile realisiert wird. Für die Praxis. Implikationen für die Erziehung. Es ist möglich, die Denkentwicklung durch den Aufbau von Diskrepanzen zu den vorhandenen Auffassungsmöglichkeiten in Grenzen zu beschleunigen. Wenn die Diskrepanzen nicht zu groß sind, entsteht ein Ungleichgewicht, das Weiterentwicklungsprozesse in Gang setzen kann. Wenn ein Kind, das sich im Übergang von der präoperationalen in die konkret operationalen Entwicklungsstufe befindet, beispielsweise vor zwei Knopfreihen mit jeweils 10 Knöpfen sitzt und zu der Einschätzung gelangt, dass die Anzahl der Knöpfe größer wird, wenn man einen der Knopfreihen weiter auseinanderlegt, kann man das Kind nachzählen lassen. Ein Kind, das bereits zählen kann und versteht, dass jeder Zahl eine Einheit in der Objektwelt zugeordnet ist, wird nun eine Diskrepanz zwischen seiner ursprünglichen Einschätzung und dem Zählerergebnis wahrnehmen, die möglicherweise zu einer Revision der ursprünglichen Einschätzung führt. Der Aufbau sogenannter dosierter Diskrepanzen zu den ursprünglichen Denkweisen kann daher Akkommodationen und damit Entwicklungsprozesse in Gang setzen. Praxisbeispiel Ende. Weiterentwicklungen und neuere Ansätze. Ein besonderer Verdienst von Piaget ist darin zu sehen, dass er, wahrscheinlich wie kein anderer Entwicklungspsychologe, die weitere Forschung in der Entwicklungspsychologie angeregt hat. Dies liegt vor allem auch an der Vielzahl an Forschungsfragestellungen, die aus seiner Theorie hervorgegangen sind. So sind allein zu Thematiken wie der Perspektivübernahmefähigkeit hunderte weiterer Forschungsarbeiten entstanden. Ähnliches gilt für die Fähigkeit zur Objektpermanenz oder zur Mengenerhaltung, um nur einige weitere Beispiele zu nennen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Piaget die Kompetenzen von Kindern in vielen Inhaltsbereichen eher unterschätzt hat. Vor allem durch die Verwendung vereinfachter Aufgaben oder noch sorgfältigerer Beobachtung des Entwicklungsgeschehens konnte vielfach gezeigt werden, dass zumindest die Altersangaben eher zu hoch angesetzt sind. Auch einzelne Aspekte der Theorie gelten mittlerweile als widerlegt, wobei die Grundideen jedoch so allgemein angelegt sind, dass eine Widerlegung schwerfällt. In neueren Ansätzen, die auf der Theorie Piagets aufbauen, wird versucht, eine Verbindung zu informationsverarbeitungstheoretischen Ansätzen herzustellen. Neo-Piagetianische Theorien. Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei das Konstrukt der Gedächtniskapazität ein, das als die maximale Anzahl unabhängiger Schemata, die ein Kind zu einem gegebenen Zeitpunkt aktivieren kann, definiert wird. Als treibender Motor der Entwicklung wird dabei die zunehmende Effizienz bei der Ausnutzung von vorhandenen kognitiven Kapazitäten gesehen. Die Ursachen der zunehmenden Effizienz werden in einer Zunahme der Automatisierungsprozesse, einer Erhöhung der Verbreitungsgeschwindigkeit, einer Zunahme paralleler Informationsverarbeitung und neurologischen Reifungsprozessen gesehen. Auf dieser Basis werden, wie in der Theorie Piagets, vier große Entwicklungsstadien voneinander unterschieden, wie zum Beispiel bei Case 1985 oder auch Miller 2011. Erstens, sensomotorisches Verarbeitungsstadium. Die Körperbewegungen werden mit mentalen Repräsentationen verbunden. Es gibt einen Bezug zwischen motorischer Handlung und mentalem Schema. Zweitens, interrelationales Verarbeitungsstadium. Die mentalen Repräsentationen enthalten Relationen zwischen Objekten, Personen und Ereignissen. Drittens, dimensionales Verarbeitungsstadium. Bedeutsame Dimensionen der Umgebung werden erkannt und extrahiert. Zwischen den Dimensionen werden systematische Beziehungen hergestellt. Viertens, abstraktes Verarbeitungsstadium. Abstrakte Denksysteme werden erworben, mit deren Hilfe logische Schlussfolgerungen gezogen werden können. Allgemein zeigt sich eine Ähnlichkeit mit der Stufenabfolge, die von Piaget postuliert wurde. Die Denkschemata, die vor dem Hintergrund der vorhandenen Gedächtniskapazitäten aktiviert werden können, werden jedoch stärker betont. Abschnitt 2.6: Informationsverarbeitungstheorien. Grundanliegen der Informationsverarbeitungstheorien ist die Beschreibung der Informationsverarbeitung durch das kognitive System des Menschen. Die entwicklungspsychologische Variante besteht dabei darin, sich auf Veränderungen der Informationsverarbeitung im Laufe der Entwicklung zu konzentrieren. Mehrspeichermodelle. Es gibt verschiedene Modellierungen des Informationsverarbeitungsprozesses, wobei die sogenannten Mehrspeicheransätze die größte Popularität erhalten haben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Informationsverarbeitung unter Einbezug mehrerer Gedächtnisspeicher erfolgt. Das Grundmodell dazu ist in der Abbildung 2.5 des gedruckten Buches zusammengefasst. Ultrakurzzeitgedächtnis. Nach dem Mehrspeichermodell wird die Information aus der Umgebung zunächst über die Sinnesorgane aufgenommen und dann in sensorischen Registern zwischengespeichert. Es wird dabei davon ausgegangen, dass für jede Sinnesmodalität visuell, akustisch, taktil, olfaktorisch, gustatorisch eigene sensorische Register existieren. Die Information wird in den sensorischen Registern für kurze Zeit gespeichert, im Millisekunden- bis Sekundenbereich. Vor allem, wenn keine Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, zerfällt sie schnell. Dies wird schnell deutlich, wenn man einen Blick in die Umgebung richtet und danach die Augen schließt. Unmittelbar nach dem Schließen der Augen kann man noch relativ viele Einzelheiten identifizieren. Danach wird dies schnell schwieriger. Vor allem, wenn es sich um eine unbekannte Umgebung handelt und auch Information aus dem Langzeitspeicher nicht weiterhilft. Da die Zeitdauer bis zum Zerfall der Information sehr kurz ist, spricht man in diesem Zusammenhang auch von dem Ultrakurzzeitgedächtnis. Arbeitsspeicher. Wenn Aufmerksamkeit darauf gerichtet wurde, kann eine Weiterverarbeitung der Information aus dem sensorischen Gedächtnis im Arbeitsspeicher erfolgen. Im Arbeitsspeicher erfolgt eine Verknüpfung mit Information aus dem Langzeitspeicher, um die wahrgenommene Information zu identifizieren und ihr eine Bedeutung zu verleihen. Darüber hinaus wird auch Information aus dem Arbeitsspeicher an den Langzeitspeicher gegeben, um Informationen über längere Zeiträume zu speichern. Der Arbeitsspeicher wird weiterhin auch zur Vorbereitung und Ausführung einer Verhaltensantwort genutzt. Ein Charakteristikum des Arbeitsspeichers besteht darin, dass die Verweildauer von Information ebenfalls kurz ist, wobei je nach den eingesetzten Gedächtnisstrategien Größenordnungen von Sekunden bis in den Minutenbereich erreicht werden. Gleichzeitig ist der Speicherplatz auf relativ wenige Informationseinheiten, die gleichzeitig bearbeitet werden können, begrenzt. Nach Miller 1956 werden als Größenordnung etwa 7 plus minus 2 Informationseinheiten genannt. Auch hier können jedoch durch den Einsatz von geeigneten Strategien Zugewinne erzielt werden. Baddeley 2000 unterscheidet zwischen verschiedenen Anteilen des Arbeitsspeichers. Er differenziert erstens einen visuell-räumlichen Speicher für visuell-vorstellungsmäßige Informationen, zweitens eine phonologische Schleife für auditive und verbale Informationen sowie drittens einen episodischen Puffer, der die Integration von Informationen zur Generierung ganzheitlicher Episoden übernimmt und dabei Informationen aus den unterschiedlichen Gedächtnissystemen nutzt. Darüber hinaus postuliert er eine zentrale Exekutive zur Verteilung der Aufmerksamkeitsressourcen von und zu den Subsystemen. Die zentrale Exekutive übernimmt dabei die Steuerung des Prozesses der Informationsaufnahme durch Aufmerksamkeitslenkung, die Auswahl von Strategien zur Verarbeitung von Informationen, zum Beispiel die Auswahl geeigneter Einspeicherungs- oder Abrufstrategien, sowie die Überwachung des Erfolgs des Strategieeinsatzes und des Erreichens der gewünschten Ziele. Um eine effektive Verarbeitung zu erreichen, kommen vielfach Gedächtnisstrategien zum Einsatz. Vor allem die auditive und verbale Information in der phonologischen Schleife kann durch den Einsatz geeigneter Gedächtnisstrategien länger verfügbar gehalten werden. Eine mögliche Strategie besteht im Einsatz des Rehearsals, das dadurch charakterisiert ist, dass sprachliche Information innerlich wiederholt wird, um sie auf diesem Wege aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel ist die Wiederholung von Zahlenfolgen, zum Beispiel einer Telefonnummer, um sie bis zum Wählvorgang im Gedächtnis zu behalten. Eine weitere Möglichkeit, den vorhandenen begrenzten Speicherplatz effektiv zu nutzen, besteht im Einsatz von Chunking-Strategien, bei denen kleinere Informationseinheiten zu größeren Einheiten zusammengefasst werden, um dadurch weniger Speicherplatz zu benötigen und mehr Speicherplatz zur Berücksichtigung weiterer Informationseinheiten zu erhalten. So lässt sich die Zahlenfolge 1, 2, 1, 1, 2, 0, 3, 0 leichter merken, wenn jeweils zwei Ziffern zusammengefasst werden, also 12, 11, 20 und 30. Statt der ursprünglich 8 Informationseinheiten müssen nun nur noch 4 Einheiten behalten werden. Langzeitspeicher. Strategien wie das Chunking erleichtern nicht nur die Informationsverarbeitung im Arbeitsspeicher, sondern können auch die Einspeicherung in den Langzeitspeicher unterstützen, da dadurch auch im Langzeitspeicher weniger Speicherplatz benötigt wird. Diese Doppelfunktion findet sich auch bei weiteren Gedächtnisstrategien wie den Organisations- und den Elaborations- bzw. Anreicherungsstrategien. Bei Organisationsstrategien wird die Speicherung dadurch erleichtert, dass Ordnungs- und Klassenbildungen stattfinden, um eine Struktur in das einzuspeichernde Material zu bringen. Bei Elaborations- bzw. Anreicherungsstrategien findet dagegen eine Bedeutungsanreicherung statt, indem beispielsweise Assoziationen zu bereits vorhandenen Gedächtnisinhalten hergestellt werden, um dadurch das Behalten zu erleichtern. Betrachtet man nun den Langzeitspeicher, so besteht hier prinzipiell eine unbegrenzte Speicherkapazität. Probleme bereitet beim Langzeitspeicher vorrangig der Informationsabruf. Daher sind neben den Enkodierstrategien weiterhin auch Dekodierstrategien zum Abruf von Informationen notwendig. Um einen verlorenen Schlüssel wiederzufinden, kann es beispielsweise hilfreich sein, sich die Tätigkeiten, denen man nachgegangen ist, seit man den Schlüssel zum letzten Mal in der Hand hatte, noch einmal in chronologischer Reihenfolge vor Augen zu führen. Hier handelt es sich also um eine Strategie, um Inhalte aus dem Langzeitspeicher abzurufen. Ähnlich wie für den Arbeitsspeicher werden auch für den Langzeitspeicher verschiedene Teilkomponenten unterschieden. Die wichtigsten Teilkomponenten beziehen sich dabei auf: erstens das episodische Gedächtnis, zweitens das semantische Gedächtnis und drittens das prozedurale Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis bezieht sich im Wesentlichen auf eigene autobiografische Erfahrungen und ist zeitlich organisiert. Es enthält eigene Erlebnisse und dementsprechend vielfach zeitliche Sequenzen. Ein Beispiel wären die Erinnerungen an die Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr. Das semantische Gedächtnis fasst das Weltwissen einer Person zusammen und ist in semantischen Netzwerken organisiert. Ein semantisches Netzwerk enthält die Wissensbestandteile einer Person, die durch Verbindungen unterschiedlicher Stärke miteinander verknüpft sind. Ein Beispiel ist das Wissen über Erkrankungen, Erkrankungssymptome und Behandlungsmöglichkeiten. Ein Teil des Wissens liegt in Form von Skripten vor, die das Wissen darüber enthalten, wie bestimmte Ereignisse normalerweise ablaufen. So meldet man sich bei einem Arztbesuch typischerweise zunächst beim Empfang an und nimmt dann im Wartezimmer Platz, bis man aufgerufen wird. Danach folgen die Untersuchungen beim Arzt und gegebenenfalls eine Diagnose, die mit spezifischen weiteren Handlungen verknüpft ist. Ähnliche Skripte gibt es beispielsweise für einen Restaurantbesuch oder für den Ablauf eines Kindergeburtstags. Die Skripte sind, wie man an den Beispielen erkennen kann, kulturabhängig. Ein Beispiel für ein semantisches Netzwerk mit Integration eines Handlungsskripts findet sich im gedruckten Buch in der Abbildung 2.6. Ein weiterer Teil des semantischen Netzwerks einer Person enthält das Wissen über das eigene Gedächtnis und über Möglichkeiten, das Gedächtnis effektiv zu nutzen. Zum Beispiel durch den Einsatz geeigneter Einspeicherungs-, Abruf- oder Kontrollstrategien. Dieser spezielle Gedächtnisanteil wird auch als Metagedächtnis bezeichnet. Für eine Zusammenfassung siehe Schneider und Berger 2014. Die episodischen und semantischen Gedächtnisanteile werden als deklaratives bzw. auch explizites Gedächtnis zusammengefasst. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass diese Gedächtnisanteile Inhalte umfassen, die prinzipiell bewusstseinsfähig und damit dem Bewusstsein zugänglich sind. Davon abgegrenzt werden die non-deklarativen bzw. impliziten Gedächtnisanteile, zu denen insbesondere das prozedurale Gedächtnis gehört. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Gedächtnisinhalte über automatisierte Abläufe, die ohne bewusste Steuerung eingesetzt werden können. Beispielhaft sind hier Tätigkeiten wie Fahrradfahren oder die Bedienung einer Tastatur nach dem Zehn-Finger-System zu nennen. Auch Abläufe von Ereignissen, die in Form von Skripten repräsentiert sind, können hierzu gehören, wenn es sich um automatisierte Abläufe handelt. Hier kann zwar bewusst eingegriffen werden, prinzipiell laufen die Tätigkeiten jedoch weitgehend automatisiert ab. Auch Teilbestandteile des Metagedächtnisses sind dem prozeduralen Gedächtnis zuzuordnen, da Wissen über das Gedächtnis auch implizit, ohne bewusste Steuerung, eingesetzt werden kann. Ablauf der Informationsverarbeitung in Mehrspeichermodellen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Informationen nach diesem Ansatz zunächst, je nach Sinnesmodalität, in eines oder mehrere sensorische Register gelangen, wobei ein Teil der Information relativ schnell verfällt, wenn keine Aufmerksamkeit seitens der zentralen Exekutive darauf gerichtet wird. Ein Teil der Information gelangt weiter in den Arbeitsspeicher und wird mit dem semantischen Netzwerk des Langzeitspeichers in Verbindung gebracht. Dadurch werden die mit den Informationen assoziierten Wissensbestandteile des semantischen Netzwerks aktiviert, wobei die Information dann im Arbeitsspeicher verarbeitet wird. Bei der Weiterverarbeitung wird gegebenenfalls auch das Metagedächtnis involviert, um beispielsweise auf bereits vorliegende Gedächtnisstrategien zur Einspeicherung oder zum Abruf von Informationen zurückzugreifen. Entwicklungsveränderungen bei der Informationsverarbeitung. Die bisherige Darstellung bezog sich auf das allgemeinpsychologische Mehrspeichermodell der Informationsverarbeitung. Wenn man dies von der entwicklungspsychologischen Seite her betrachtet, stellt sich die Frage, welche Entwicklungsveränderungen sich dabei ergeben. In diesem Zusammenhang sind insbesondere zu nennen: erstens der Einsatz effizienterer Gedächtnisstrategien. Zweitens die effizientere Nutzung der Kapazität des Arbeitsspeichers. Drittens die Zunahme automatisierter Informationsverarbeitung. Viertens die Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und fünftens die Zunahme des Inhaltswissens. Einsatz effizienterer Gedächtnisstrategien. Betrachtet man zunächst den Einsatz von Gedächtnisstrategien, so lassen sich vielfache Hinweise darauf finden, dass ältere Kinder effizientere Strategien zur Informationsverarbeitung nutzen als jüngere. Betrachtet man beispielsweise das Lernen einer Wortliste, zum Beispiel Vogel, Gemüse, Auto, Erde, Zucker, so findet man häufig das Phänomen, dass jüngere Kinder, zum Beispiel im Vorschulalter, sehr unsystematisch vorgehen. Wenn ihnen beispielsweise die Wortliste vorgelesen wird, mit dem Auftrag, sich möglichst viele Worte zu merken, konzentrieren sie sich jeweils auf das letztgenannte Wort, vergessen dabei aber die vorausgegangenen. Ältere Kinder versuchen dagegen, möglichst viele Worte durch innerliches Wiederholen im Gedächtnis zu behalten. Sie nutzen also eine Rehearsal-Strategie, um die Worte im Kurzzeitspeicher festzuhalten. Grundsätzlich können laut Björklund und Kollegen 1997 die Defizite jüngerer Kinder im Umgang mit Gedächtnisstrategien auf Produktions- oder Nutzungsdefizite zurückgeführt werden. Im Falle eines Produktionsdefizits würde dies bedeuten, dass Kinder Memorisierungsstrategien nicht spontan einsetzen, obwohl sie prinzipiell, zum Beispiel nach gezielter Instruktion, in der Lage sind, sie mit Gewinn einzusetzen. Im Falle eines Nutzungsdefizits setzen Kinder eine Strategie zwar möglicherweise spontan ein, sie können jedoch noch nicht von dem Strategieeinsatz profitieren. Dies wird auf eine unzureichende Automatisierung des Umgangs mit einer Strategie sowie auf eine mangelnde Sensitivität dafür zurückgeführt, wann und wie die Strategie wirkungsvoll einsetzbar ist. Siehe dazu Hasselhorn und Gold 2009. Man kann davon ausgehen, dass häufig das Ausmaß der Erfahrung, zum Beispiel durch Training, entscheidend ist. Potenzielle Produktions- und Nutzungsdefizite verschwinden häufig mit der Intensität des Trainings. Der Grund für die Nichtnutzung von Strategien dürfte allgemein darin bestehen, dass die Kosten der mentalen Anstrengung für den Einsatz neuer Strategien höher sind als der wahrgenommene Nutzen. Dies lässt sich dadurch belegen, dass die Verwendungshäufigkeit steigt, wenn, erstens, die Kinder für Verwendung einer Strategie belohnt werden. Erhöhung des Nutzens. Oder zweitens, Material dargeboten wird, das für die Verwendung einer Strategie besonders geeignet ist. Senkung der Kosten bzw. der erforderlichen mentalen Anstrengung. Wenn die Kosten gesenkt werden oder der Nutzen erhöht wird, steigt nach Kunzinger und Vitriol 1984 die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung von neu gelernten Gedächtnisstrategien, demnach bereits bei jüngeren Kindern. Effizientere Nutzung der Kapazität des Arbeitsspeichers. Mit steigendem Alter zeigt sich darüber hinaus eine zunehmend effizientere Nutzung der Kapazität des Arbeitsspeichers. Dies wird unter anderem durch verbesserte Fähigkeiten zur Chunkbildung erreicht. Selbst wenn der Arbeitsspeicher begrenzt bleibt, findet dadurch eine effizientere Nutzung der begrenzten Kapazitäten statt. Hinzu kommt, dass durch die Zunahme der Ausdehnung des semantischen Netzwerkes vielfältigere Verknüpfungen mit anderen Informationen bestehen. Weiterhin ist die höhere Effizienz der Kontrollprozesse durch zunehmende Erfahrungsbildung hervorzuheben. Zunahme automatisierter Informationsverarbeitung. Im Entwicklungsverlauf kommt es weiterhin zu einer Zunahme automatisierter Informationsverarbeitung. Eine automatisierte Informationsverarbeitung erfordert keine bewusste, kognitive Mühe. Dies lässt sich beispielsweise beim Erlernen des Umgangs mit einer Tastatur erläutern. Zunächst muss viel Kapazität des Arbeitsspeichers darauf verwendet werden, jeden einzelnen Buchstaben zu suchen. Später ist die Suche dagegen automatisiert und die Kapazität des Arbeitsspeichers wird frei für andere Aufgaben, zum Beispiel zusätzliche Kontrollprozesse. Die Tätigkeit wird damit zu einem Bestandteil des prozeduralen Gedächtnisses. Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Entwicklungsverlauf lässt sich erkennen, wenn man die Geschwindigkeit misst, mit der Kinder verschiedener Altersgruppen Aufgaben bearbeiten. Keil 1997. Dabei lässt sich in vielen kognitiven und auch motorischen Entwicklungsbereichen eine Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit nachweisen. Zum Beispiel beim Addieren von Zahlen, aber auch beim Suchen von versteckten Objekten in Abbildungen, bei mentaler Rotation etc. Da sich die Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit bei verschiedenartigen Aufgaben kulturunabhängig zeigen lässt, handelt es sich vermutlich um ein Reifungsphänomen, das zurückgeht auf die zunehmende Myelinisierung der Nervenbahnen sowie eine effektivere Vernetzung der Nervenzellen. Die zunehmende Myelinisierung wirkt dabei wie eine Isolierung, die die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen beschleunigt. Da die Myelinisierung bei Kindern noch nicht abgeschlossen ist, erreicht die Reizweiterleitungsgeschwindigkeit noch nicht das Niveau von Erwachsenen. Hinzu kommt die noch geringere Effektivität der Vernetzung der Nervenzellen. Zunahme des Inhaltswissens. Die Zunahme des Inhaltswissens und die Zunahme des Umfangs semantischer Netzwerke erleichtern wiederum das Erkennen und Einordnen von Informationen. Wenn neue Information aus der Umgebung eintrifft, kann sie auf der Basis des Vorwissens schnell und differenziert eingeordnet werden. In vielen Fällen bestehen dabei bereits Bezüge zu geeigneten Handlungsskripten oder Verhaltensautomatismen, sodass eine schnelle Handlungsreaktion ermöglicht wird. Sequenzielle versus parallele Informationsverarbeitung. Die klassischen Mehrspeichermodelle der Informationsverarbeitung gehen im Wesentlichen von einer sequentiellen Informationsverarbeitung aus. Davon abzugrenzen sind Informationsverarbeitungsansätze, die die parallele Informationsverarbeitung betonen, auch als konnektionistische Theorien bezeichnet. Ausgangspunkt ist dabei die Idee, dass an der Informationsverarbeitung eine Vielzahl miteinander verschachtelter Neuronen beteiligt ist. Sie sind so miteinander verknüpft, als neuronale Netzwerke, dass sie ein System vieler einfacher Einheiten bilden, das eine parallele Informationsverarbeitung ermöglicht. In der Regel werden Computersimulationen eingesetzt, um die Arbeit von Neuronen zu simulieren. Beispielsweise wurde ein solches System von McClelland und Rummelhart 1986 erfolgreich eingesetzt, um das Erlernen von Vergangenheitsformen im Englischen zu simulieren. Mit zunehmendem Input lernt das System dabei, bei zunehmend mehr Verben die korrekte Vergangenheitsform zu bilden und auch Ausnahmen von der Regel zu identifizieren. Es geht also prinzipiell darum, mithilfe simulierter neuronaler Netzwerke den Entwicklungsverlauf der Informationsverarbeitungsfähigkeiten von Kindern in unterschiedlichen Inhaltsbereichen wie dem Spracherwerb nachzubilden.